Ja, ihr habt das sicher, zumindest einige von euch, schon mal ein EKG an euch machen lassen. Ein Elektrokardiogramm. Das ist so ein Ding, da ist eine Maschine, die tut die Herzstrombewegungen aufzeichnen und daran kann dann der Arzt erkennen, ob dein Herzmuskel noch in Ordnung ist. Ich möchte heute Morgen mit euch kein EKG machen, sondern ein PKG. Was ist denn das? Ein pneumatisches Kardiogramm, also ein geistiges oder geistliches Kardiogramm. Das heißt, wir werden uns die meiste Zeit mit dem Herzen beschäftigen, weil in diesen drei Versen kommt das ja schließlich vor und Paulus tut das hier auf eine ganz hohe Stufe stellen. Das heißt, die Bedeutung des Herzens in Verbindung mit dem, was er hier uns sagen will in diesen drei Versen, ist enorm. Und wir werden auch etliche Bibeltexte lesen. Wer seine Bibel mit hat, kann das mit aufschlagen. Ich werde genügend Zeit dafür lassen, weil ich selber auch blättern werde, damit wir die Einzelheiten auch entsprechend verstehen können. Also, die Verse haben wir schon gehört. Ich möchte nochmal den Überblick geben mit anderen Worten. Es geht also hier darum, dass Paulus darum ringt, dass die Glaubenden, und damit wir, du und ich, verstehen sollen, und zwar im Herzen, das ist ganz wichtig, dass diesem Herzen zugesprochen wird und dass sie im Herzen verstehen, und völlig getragen sind in diesem Verständnis des Herzens, völlig getragen, nämlich auch in der Gewissheit, hat ja was mit Gewissheit zu tun, dass dieses Geheimnis Gottes, von dem er hier redet, und er sagt ja, das ist Christus, dass wir das verstehen, weil in diesem Geheimnis Gottes auch alle Schätze der Weisheit und Kenntnis verborgen sind. Das sind so gewaltige Aussagen hier. Und nochmal, Paulus ringt darum, dass wir im Herzen das verstehen. Darum geht es heute. Ich habe immer gedacht, ich sage es vorweg, dass ich was mit dem Gehirn verstehe. Aber in meiner Bibel steht, dass das Herz das ist, was etwas versteht. Und deswegen wollen wir uns das im Einzelnen anschauen. Also Paulus ringt darum, das war ja die Einleitung, Vers 1, Kolosser 2, Vers 1, er ringt darum, dass die in Laodicea und die in Kolossee das endlich verstehen. Jetzt dürfen wir das nicht auf diese beiden Orte beschränken, sondern das Wort Gottes insgesamt ist ja gerichtet an alle, die zum Leib gehören in erster Linie. Deswegen sind die auch alle angesprochen. Und die Philipper schreibt ja einmal im Kapitel 1, 29 und 30 etwas Ähnliches und sagt, es ist euch für Christus in Gnaden geschenkt worden, nicht allein hinein in ihn zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden. So weit, so gut. Aber weiter heißt es hier, dasselbe Ringen habend oder den gleichen Ringkampf habend, wie ihr ihn an mir wahrgenommen habt. Also der Ringkampf, um den es hier geht, von dem unser Bruder Reinhold eingangs sprach, betrifft alle, nicht nur den Apostel Paulus. Also das Ringen des Paulus dürfte auch unser Ringen sein für die Geschwister in unserer Gemeinde, Versammlung, Herausgerufenen, wie du es auch nennen willst. Denn das Ziel, Kolosserbrief, das Ziel im Kolosserbrief, Kapitel 1, wird deutlich gesagt, ist, jeden Menschen vollendungsgemäß in Christus darzustellen. Und jetzt haben wir noch ein Phänomen in diesem Zusammenhang, bevor ich zum Herzen komme, nämlich, dass der Paulus die gar nicht gekannt hat. Der hat die Versammlung in Kolossee ja nicht gegründet, das war der Eberphase, wir hörten schon von ihm. Also Paulus, die haben Paulus noch nicht gesehen und die in Laodicea offensichtlich auch nicht. Und wenn wir in diese Gegend gehen, gerade was Laodicea angeht, die beiden Städte liegen dicht beieinander, dann lernen wir aus der Geschichte und aus der Landschaft, dass das ein Tal ist, in dem die Stadt liegt, heißt Lykostal, und da gibt es kein Wasser. Und das Wasser wird mit einem Aquädukt, das ist so wie eine Brücke sieht das aus und ist aus Stein gemauerter Kanal, wo dann Wasser durchfließt. Mit einem Aquädukt wird das Wasser von 10 Kilometer Entfernung von heißen Quellen in die Stadt geleitet. Wenn das heiße Wasser 10 Kilometer gelaufen ist durch dieses Aquädukt, dann kommt das lauwarm an. Und da denkst du gleich an die Offenbarung, die Laodicea. Ich wäre froh, wenn ihr heiß oder kalt wäret, aber ihr seid ja lau. Und da hat einer gleich dieses Bild des lauwarmen Wassers verwendet und hat den Zustand dieser Leute beschrieben. Also und darum geht es. Und jetzt ringt der Paulus darum, diese lauwarmen Leute wieder heiß zu machen oder abzukühlen, je nachdem. Beides ist gut. Und das soll auch unser Ringkampf sein. Ich habe nicht gesagt, dass ihr lauwarm seid, sondern ich schließe mich auch ein. Wir haben manchmal ganz laue Tage. Da sitzt du vor deiner Bibel oder auch gar nicht, vielleicht sogar vor der Bildzeitung, ich weiß es nicht, und denkst, es gibt bestimmt was Besseres zu tun jetzt. Also es gibt auch laue Tage in unserem Leben. Also wir wollen darum ringen, dass wir auch in unserem Leben die wesentlichen Dinge, die uns das Wort Gottes sagen will, von Herzen verstehen können. Ja, jetzt kannst du sagen, das kann ich ja nicht machen, der Herr schenkt alles. Ja, natürlich. Die letzte Kausalität, ich zitiere Langenberg, die letzte Kausalität, schlaues Wort, Urheberschaft, ist in allem bei Gott, sowohl im Alten als auch im Neuen Testament. Amen. So, das stimmt. Aber trotzdem dürfen wir uns ein wenig anstrengen, diesen Ringkampf zu führen, nicht nur für uns, sondern auch für unsere Brüder in der Gemeinde, in der wir sind. Und darum geht es auch heute Morgen. Gut. Soweit zum Vers 1, Ringkampf, Laodicea, Kolossee und unbekannterweise spricht Paulus jetzt zu diesen Brüdern. Was werden die gedacht haben? Der Kerl hat uns noch nie gesehen und schimpft uns jetzt hier und sagt, er ringt für uns und will, dass wir endlich was begreifen und unverschämt, kannst du jetzt als Mensch denken, sicher nicht, sondern denk an Petrus, was hat Petrus gesagt? Dem Paulus, seine Briefe sind manchmal schwer zu verstehen. Und da gibt es Unbefestigte, die verdrehen das dann. Johannes ist bis heute so geblieben. Und deshalb ist es wichtig, dass wir ringen darum, dass wir das Verständnis des Herzens, das uns die Bibel zuspricht, erleben können, jeder für sich. Und deshalb sagt er im Vers 2 ja auch, und jetzt geht es gleich mit Blättern los, sagt er hier, auf das unseren Herzen zugesprochen wird. Also es geht um Zuspruch des Herzens für ein ganz zentrales Thema der Schrift, für das zentralste Thema überhaupt, er nennt es ja hier im Vers 2, nämlich die Erkenntnis des Geheimnisses Gottes. Die Erkenntnis des Geheimnisses Gottes. Das kannst du nicht mit dem Gehirn verstehen. Das wollen wir heute Morgen lernen. Dein Gehirn kannst du zu Hause lassen. Ich bin mal ganz extrem. Das kannst du zu Hause lassen, wenn es um das Geheimnis Gottes geht. Das kann man mit dem Gehirn nicht verstehen. Das lernen wir in der Schrift. Ich war erstaunt, als ich diese Verse vorbereitete. Das habe ich auch schon vor längerer Zeit gemacht. Hatte ich nicht die Absicht, hier übers Herz zu reden. Überhaupt nicht. Das war nur eine Nebenbemerkung. Und plötzlich tauchten da gewisse Dinge auf aus dem Wort, die mich stutzig machten. Und ich musste immer mehr und immer mehr von dem Herzen dazu schreiben und habe dann festgestellt, das ist ja eigentlich das Wichtigste. Das haben wir schon gewusst, keine Frage, dass das Herz das Wichtigste ist, ist uns klar. Aber in dieser Konsequenz, wie das Wort Gottes das uns sagt, war mir das nicht bewusst. Und deshalb denke ich, ist es an der Zeit, auch hier am Sonntagmorgen einmal darüber zu reden. Also jetzt fängt das PKG an, das pneumatische Kardiogramm des Herzens, geistlicherweise. Und wir dürfen jetzt in unserer Bibel blättern, wenn ihr Lust habt, könnt ihr mitmachen. Ich mache auch mit. Und wir fangen bei Psalm 16, Vers 9 an. Davor muss ich noch sagen, ich habe hier vier Kategorien zusammengetragen. Vier Kategorien des Herzens, die da heißen. Einmal das Gefühl, zweitens der Verstand, drittens geht es um den Willen, dazu später noch ein Wort, und viertens Vertrauen oder Treue, kannst auch Glauben sagen. Diese vier Dinge, von denen du vielleicht sagst, ja, die werden ja im Gehirn entschieden, genau, das ist nicht der Fall, sondern das ist reine Herzenssache. Und diese vier Kategorien haben natürlich etliche Unterpunkte und dazu dann die einzelnen Bibeltexte. Psalm 16, Vers 9 ist der erste. Übrigens in diesem Psalm 16, im Vers 9 steht da ein Wort, die meisten von euch haben es sicher schon geändert, was nicht dem Grundtext entspricht, in den meisten Bibeln zumindest. Ich lese das mal Vers 9 von Anfang. Da heißt es hier, darum freut sich mein Herz und frohlockt meine Herrlichkeit, muss hier stehen. Seele ist falsch. Grundlegend steht nicht Seele, sondern Herrlichkeit. Eine Prophetie auf Christus und seine herausgerufene Gemeinde. Die Herrlichkeit, die ihn umgibt. Das ist wieder der Punkt, die weibliche Umgebung. Im Hebräischen ist immer die Umgebung weiblich und der Kern ist männlich. Und das haben wir auch bei Paulus, wenn er sagt, die Frau ist die Herrlichkeit des Mannes, wird auch das deutlich. Und die Leibesgemeinde ist hier prophetisch die Herrlichkeit des Christus. Ist aber nicht mein Thema, sondern es geht um den ersten Teil dieses Satzes. Darum freut sich mein Herz. Also Freude, also wir sind bei der ersten Kategorie Gefühl. Freude ist also eine Sache des Herzens. Soweit kann sie noch mitgehen, das ist uns eigentlich klar. Ne? Also von Herzen freuen ist nichts Besonderes. Ich erwähne es nur der Vollständigkeit halber. Also das Herz freut sich, so sagt es das Alte Testament. Wenn du ins Neue blätterst, nach Johannes 16, 22, dann steht da was Ähnliches. Johannes 16, Vers 22. So, hier heißt es, hier geht es darum, dass sie traurig waren, dass Jesus geht und dass er wiederkommt. Und das Thema selber ist hier nicht so sehr von Belang, sondern Vers 22 heißt es, auch ihr nun habt jetzt zwar Traurigkeit, aber ich werde euch wiedersehen und euer Herz wird sich freuen. Und eure Freude nimmt niemand von euch. Also das Herz wird sich freuen. Im Alten und im Neuen Testament ist die Freude ans Herz gebunden. In Römer Kapitel 9, im Vers 2, ein weiteres Gefühl, das ans Herz gebunden ist, von dem man vielleicht das nicht unbedingt erwartet, aber es ist auch noch nichts Ungewöhnliches. Also Römer 9, Vers 2, geht es ja darum, dass Paulus jetzt anfängt, Israel zu behandeln und seine Wiederherstellung. Und er ja ein wenig verzweifelt ist über ihre Verstocktheit und er sagt ja im Vers 2, Römer 9, Vers 2, denn ich selbst, ich habe, Entschuldigung, Vers 2, dass ich große Traurigkeit habe, sagt er, und unaufhörlichen Schmerz in meinem Herzen. Also einmal Freude im Herzen und hier Schmerz im Herzen. Kannst du auch noch verstehen. Wir fangen ja mit den leichten Sachen an. Es wird noch schwieriger. Also Freude und Schmerz, eine Sache des Herzens, ist eigentlich klar. Jetzt in Johannes 14, Vers 1, wieder zurück. Das nächste, es gibt noch etwas, was unser Herz betrifft, nämlich Erregungszustände verschiedenster Art. In Johannes 14, im Vers 1, dazu sagt Jesus wieder, so als Trost für sie, habt ein wenig Geduld und wenn ihr bei mir seid, ist alles in Ordnung. Und dann sagt er im Vers 1, euer Herz werde nicht bestürzt, sagt Elberfelder, nicht erschüttert, Fleiderer, nicht beunruhigt, konkordante Bibel. Also hier geht es um Erregungszustände. Euer Herz werde nicht erregt, könnte man sagen. Also der Erregungszustand des Herzens. Das haben wir Freude, Schmerz, Erregungszustand. Es gibt noch einen Zustand des Herzens, von dem wir einmal im Alten Testament lesen, in Klagelieder, immer noch unter der Rubrik Gefühl, die Klagelieder Jeremias, Kapitel 1, Vers 20, die sind gleich nach Jeremia und wird ja selten gelesen. Also Jeremia 1 im Vers 20, ein ganz besonderes Gefühl des Herzens, das hier beschrieben wird, wenn wir lesen, siehe, Jahweh, wie mir Angst ist, meine Eingeweide wallen, mein Herz wendet sich um in meinem Inneren. Also die Angst oder der Angstzustand, von dem er hier redet, und er hat ja allerhand erlebt, da sagt er, sein Herz wendet sich um. Also das Umwenden des Herzens ist eine Folge der Angst nach diesem Vers und somit auch eine Sache des Herzens. Paulus sagt das auch so. In 2. Korinther 2, Vers 4 lesen wir bei Paulus dazu etwas. 2. Korinther 2, Vers 4. Und hier, wir kennen ja sein Verhältnis zu den Korinthern, seine großen Sorgen, die er im ersten Brief mitgeteilt hat, im zweiten seine Ermahnungen, seine Feststellung, ihr habt euch ja gebessert. Und im Kapitel 2, Vers 4, dann der Hinweis, denn aus viel Bedrängnis und Herzensangst schrieb ich euch mit vielen Tränen, nicht damit ihr traurig gemacht würdet, sondern damit ihr die Liebe erkennen möchtet, die ich besonders zu euch habe. Zu euch, den chaotischen Korinthern, habe ich besondere Liebe. Von euch habe ich nichts genommen, damit sich keiner beschwert. Bei euch gibt es falsche Lehrer, falsche Apostel, da gibt es einen Hurer, der ist schlimmer wie die Welt und, und. All das, seinen ganzen Leidenskatalog schildert er hier. Und dann schreibt er ihnen aus nur viel Bedrängnis und Herzensangst und vielen Tränen schrieb ich euch. Was hat der Mann gelitten für die Brüder in Korinth? Und was sagt uns das Wort hier? Das Herz hatte Angst, also Herzensangst, Herzensenge, müsste man sagen, Bedrängnis des Herzens, das ist Druck von außen. Also auch hier eine Beklemmung, ein Bedrücktsein, wie andere Übersetzungen sagen. Also wir haben hier die Herzenszustände, Freude, Schmerz, Erregung, Angst. Jetzt gibt es auch noch was Schönes und wir wollen ja nicht nur die negativen Dinge des Herzens beleuchten. Und wir gehen mal in die Geschichte der Emmaus-Jünger in Lukas Kapitel 24. Und jetzt musst du dir vorstellen, die sind ja mit Jesus gelaufen. Lukas 24 ist der Bericht. Sie sind mit Jesus gelaufen, haben nicht gewusst, dass er es ist und dann ihr großes Erstaunen, als sie das festgestellt haben, wir gucken nachher nochmal dahin in die Geschichte, dann haben sie plötzlich gemerkt, ja Mann, mit wem sind wir denn da gelaufen, ne? War ja ganz toll, also ich hätte das auch gerne mal erlebt. Und aber das ist der Vers, Moment, was habe ich gesagt, Lukas 24, 32, 24, 32, da heißt es, also das war ja schon nachdem sie ihn erkannt hatten und glaube ich auch schon gegessen hatten sie es dann. Und da sagen sie hier, der Herr ist wirklich, 32, Entschuldigung. Und sie sprachen zueinander, brannte nicht unser Herz in uns, wie er auf dem Wege zu uns redete und wie er uns die Schriften öffnete. Brannte nicht unser Herz vom Brennen des Herzens. Was ist denn das? Wenn das Herz brennt, da ist niemand begeistert. Wer das Wort nicht mag, sagt begeistert. Es gibt ja Leute, die haben Angst vor Geistern, die sagen dann eben begeistert oder Begeisterung anstatt Begeisterung. Mir ist das egal, ich habe keine Angst vor Geistern, ich kann das Wort so gebrauchen. Also, verstehst du, Begeisterung. Stell dir mal vor, du läufst mit Jesus auf dem Weg, du weißt das nicht und irgendwann begreifst du, wer das ist. Das möchte ich mal leben. Also, da brennt das Herz, verstehst du, lichterloh, das ist Begeisterung. Also ein Zustand des Herzens, da denkst du doch zunächst mal, ich habe das hier im Gehirn verstanden, wer das ist. Nein, die Schrift sagt uns, das Herz brennt, vom Gehirn ist gar keine Rede. Übrigens, dazu kommen wir ja gleich noch bei der zweiten Rubrik, wenn es um Verstand geht. Und jetzt gibt es unter diesem Gesichtspunkt, und das ist ein letzter Punkt zu der Rubrik Gefühl, noch etwas in Apostelgeschichte 21, 13. Da habe ich gestaunt, Apostelgeschichte 21, 13, wo der Paulus von dem Agabus, da war das, glaube ich, gesagt kriegt, wenn du nach Jerusalem gehst, dann wird man dich binden und umbringen und so weiter. Und ja, jetzt ist der Paulus in einer ganz verzweifelten Lage, Apostelgeschichte 21, 13, denn, was lesen wir hier? Paulus antwortete, weil die Jünger haben alle gesagt, geh da nicht hin, der Prophet hat gesagt, die bringe ich um, bleib bei uns. Und jetzt sagt er hier, Vers 13, was macht ihr, dass ihr weint und mir das Herz bricht? Denn ich bin bereit, nicht allein gebunden zu werden, sondern auch in Jerusalem für den Namen des Herrn Jesus zu sterben. Was macht ihr, dass ihr mir das Herz bricht? Was ist denn, warum bricht ihm denn das Herz? Die Ursache für diesen Zustand hier ist seine Doppelliebe. Was ist Doppelliebe? Er liebt den Herrn Jesus, er will für ihn sterben, aber er liebt auch die Brüder und will bei ihm bleiben. Kennst du das Gefühl? Meine Familie, meine Brüder, die Versammlung, in der ich bin, die brauchen mich noch, obwohl ich lieber beim Herrn wäre. Das ist noch gelinde ausgedrückt. Hier ging es ja wirklich ums Ganze. Also sagt Paulus hier, mein Herz wird gebrochen durch diese doppelte Liebe, weil ich liebe beide. Ich liebe euch und den Herrn Jesus. Also das sind alles Dinge, also unter der Rubrik Gefühl, der ersten Rubrik, die wir nachvollziehen können. Freude, Schmerz, Erregung, Angst, Begeisterung, dieses Herzbrechen durch Doppelliebe, das sind alles Dinge, wo ich sage, okay, das ist also nichts Außergewöhnliches, damit kann ich umgehen. In der zweiten Rubrik, die da heißt Verstand, glaube ich, wird das schon wesentlich schwieriger, was uns hier die Bibel bezüglich des Herzenszustandes sagt. Ich fange im Alten Testament wieder an, bei Josua 23. Und in Josua 23, der Vers 14, will uns hier dazu etwas sagen. Josua 23, und Vers 14. Das war am Ende seines Wirkens. Da hat Josua ihnen nochmal gesagt, wo es lang geht, sein Volk. Und er sagt hier im Vers 14, und siehe, ich gehe heute den Weg der ganzen Erde. Und ihr wisst mit eurem ganzen Herzen und mit eurer ganzen Seele, dass nicht ein Wort dahingefallen ist von all den guten Worten, die Yahweh, euer Gott, über euch geredet hat. Sie sind euch alle eingetroffen. Nicht ein Wort davon ist dahingefallen. Ihr wisst mit eurem Herzen. Das hebräische Wort Yada heißt Wissen, Kennen. Ich habe immer gedacht, ich weiß was mit meinem Gehirn. Verstehst du? Wenn ich in der Schule gelernt habe, habe ich mit dem Gehirn gelernt und was gewusst. Die Bibel sagt, nee, das Wissen ist Sache des Herzens. Euer Herz weiß. Und an der Stelle ist es, glaube ich, auch an der Zeit, einmal zu sagen, bevor wir die anderen drei Stellen zum Wissen lesen, das Wort Gehirn kommt in unserer Bibel wie viel mal vor? Überhaupt nicht. Das Wort Gehirn gibt es in der Bibel nicht. Da staunst du, ne? Ich auch. Also, das Wissen und Kennen, Erkennen, Wahrnehmen, Gedanken, rationale Kräfte, Stolz, Hochmut etc., das kommt gleich alles, hat mit dem Herzen zu tun, biblisch. Und Sprüche 22, 17 wäre ein nächster Text, der uns hilft, das zu verstehen. Sprüche 22, 17, sagen Sprüche für die Blätterer. Als Kind haben wir das immer alles auswendig gelernt. Und ich sage euch auch, warum ich heute wieder mehr blätter. Es gibt zwei Gründe dafür. Mir hat ein Beamter gesagt, vor einem halben Jahr etwa, du machst zu schnell. Wenn du die Bibel denkst und dein Manuskript gedruckt hast und die daraus vorliest, geht das zu schnell. Bevor ich den verstanden habe, liest du schon den nächsten. Hoppla, habe ich gedacht. Nichts gegen Beamte, ne? Das ist ein ganz netter Bruder. Und da habe ich gedacht, das kann sein. Ich habe mich dann selber mal angehört, ich mache das ja sehr ungern, und habe festgestellt, er hat recht. So, also das ist der eine Punkt, warum ich blätter. Der zweite ist, ich lese mehrheitlich nicht die Bibel am Computer, weil ich auch da schreibe. Das ist alles am Bildschirm. Du brauchst nur die paar Knöpfe drücken, da hast du Bildschirm, Lexikon, hast die Bibel, ganz schnell mal im Internet nach einem Begriff suchen, kann man alles am Bildschirm machen. Kannst du schnell nebenbei noch was kaufen, weil das macht man auch am Bildschirm, guckst du mal auf dein Konto, ist da noch das Geld eingegangen oder nicht, also macht man alles am Bildschirm. Sitzt nur noch vor dem Ding da, dem viereckigen Kasten, irgendwann hast du viereckige Augen und machst alles an dem Bildschirm. Und wenn ich dann in meine Bibel gucke und blätter da, denke ich, wo war denn das jetzt? Ne? Also früher habe ich das auf Anhieb gefunden und nach den vielen Jahren am Computer muss ich hier und da mal suchen. Da habe ich gesagt, das kann nicht sein. Ne? Also das müssen wir ändern. Und jetzt blätter ich mehr in meiner Bibel und siehe da, da stehen Notizen noch und Anmerkungen, farbige Dinge und so weiter. Und wenn du das liest, kommen ja plötzlich noch neue Gedanken. Also das ist viel lebendiger als an diesem schönen Bildschirm. Ich will höflich bleiben. Also es ist besser, du blätterst, als dass du am Bildschirm dir das anguckst. So, so viel zu der schönen Bibel, die die meisten von euch mit haben. Sprüche 22, 17 war der zweite Vers, das habe ich vergessen zu blättern, das ist immer erzählt, vergisst man dann zu blättern. 22, Vers 17, was steht da? Neige dein Ohr und höre die Worte der Weisen und richte dein Herz worauf? Auf mein Wissen, auf meine Kenntnis. Sagt hier im Grunde, ja Gott, richte dein Herz auf mein Wissen, das ist Information. Wissen ist Information, das gleiche hebräische Wort wie in beim Josua, was wir hier wieder haben. Also da geht es um Information, um Wissen. Das, was wir meinen, was auf der Festplatte ist von unserem Computer, das sagt die Bibel, ist im Herzen und nicht im Gehirn. Das Herz muss auch das Wissen ausgerichtet sein. Wenn du ein paar Seiten weiterblätterst, Prediger 8, Vers 5. Noch ein interessanter Gedanke. Prediger 8, Vers 5. Da steht, wer das Gebot hält, wird nichts Böses erfahren und eines weisen Herz kennt Zeit und richterliche Entscheidung. Das Herz des Weisen kennt Mishpat, Zurechtbringung, richterliche Anweisungen, Dinge, die mir helfen, mich zu ändern. Das ist Information. Information, die, wie wir auch aus Psalm 16 noch kennen, wenn diese Information, diese richterliche Information, die Menschen erreicht, ändern sie sich. Der Ungerechte lernt Gerechtigkeit, lesen wir da, Psalm 26, Entschuldigung. Und hier heißt es, diese richterlichen Entscheidungen kennt das Herz, das ist Information. Das Herz hat Information, Kenntnis von Gottes Willen. Ja, jetzt gucken wir mal ins Neue Testament, 2. Korinther 4, Vers 6, was uns dazu gesagt wird, 2. Korinther Kapitel 4, Vers 6. Und wie Paulus das einschätzt, auch das ist ja inspiriert, wenn er sagt, denn Gott, der gesagt hat, aus Finsternis wird Licht leuchten, er ist es, der in unseren Herzen aufgeleuchtet ist. Wozu? War jetzt nicht geblitzt und gedonnert, nein. Zum Lichtglanz der Kenntnis des Wissens der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Hier geht es um Information. Die Kenntnis der Herrlichkeit Gottes ist im Herzen. Da kannst du dein Gehirn nicht zu gebrauchen, nach den Worten der Schrift. Also der erste Punkt unter der Rubrik Verstand ist schon so gewaltig, der mir hier sagt, Wissen und Erkennen ist Sache des Herzens. Es geht noch weiter. In Johannes 12, Vers 40, Johannes 12, Vers 40, da ist ja die, wenn ich nicht ganz falsch liege, der Lobpreis der Maria. nicht, kommt später. Johannes 12, Vers 40. So, Zitat aus Jesaja Kapitel 6. Er hat ihre Augen verblendet, er hat ihre Augen verblendet und ihr Herz verstockt, dass sie nicht mit ihren Augen sehen und mit dem Herzen verstehen, sagt Elberfeld, und sich bekehren und ich sie heile. Mit dem Herzen verstehen, hier ist das griechische Grundtextwort des Sinnes drin, der Denksinn steht hier. Dass sie mit dem Herzen verstehen, ist also auch eine, oder das Verstehen des Herzens, diese Information des Denksinnes ist Herzenssache, nach den Worten von Johannes 12, Vers 40. Also Verstehen ist eine Wahrnehmung. Der Verstand oder die Wahrnehmung des Verstandes ist Sache des Herzens. Und der gegenteilige Vorgang von dem, was uns hier ja aus Jesaja gezeigt wird, in Johannes 12, den finden wir bei Epheser 4, Vers 18. Das ist gerade der umgekehrte Vorgang. Epheser 4, Vers 18. Paulus hier sagen kann, das Gegenteil, nämlich er sagt, es gibt Leute, nämlich die aus den Nationen, die sind verfinstert am Verstand, entfremdet worden in dem Leben Gottes, wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist. Unwissenheit ist in ihnen wegen der Verstockung ihres Herzens. Also das ist das Gegenteil vom Verstehen. Verstehen und Nicht-Verstehen, beides Dinge, die ans Herz gebunden sind nach der Schrift. Jetzt ein weiterer Punkt unter der zweiten Rubrik Verstand hat was mit Absichten und Gedanken zu tun. Und in Matthäus 9, im Vers 4, ein erster Hinweis dazu. Matthäus 9, Vers 4. Hier steht, also die Pharisäer, die haben sich aufgeregt, dann hat er einen geheilt, einen Gelähmten und hat dann gesagt, deine Sünden sind dir vergeben. Und dann haben sie sich beklagt und gesagt, war da unten dann, ja, Moment mal, da tut er, als wäre Gott, weil der, nur der Gott mit Artikel kann Sünden vergeben. Was macht der Jesus hier? Er tut so, als wäre Gott. Und jetzt heißt es hier in Kapitel 9, Vers 4, und als Jesus ihre Gedanken sah, Elberfeld, ihre Absichten, sprach er, warum denkt oder beabsichtigt ihr Arges in eurem Herzen? Also mit dem Herzen sind Absichten oder Gedanken nach Elberfeld, oder man kann etwas beabsichtigen oder etwas denken. Ich habe immer gedacht, ich denke mit meinem Gehirn. Aber hier in der Bibel steht die Gedanken des Herzens. Also hat das Herz, biblisch zu sehen, eine Entscheidungskraft. Denk an Langenberg, ich habe es noch nicht zitiert, deswegen sage ich es jetzt. Langenberg hat mal gesagt, das Gehirn ist die Sendestation des Herzens. Das aus dem Herzen Stammende wird durch das Gehirn weitergegeben. Also ist das Gehirn sozusagen der Handlanger des Herzens, könnte man das auch sagen. Ja. Also die Entscheidung, das grundlegende Wissen, die Absichten, Gedanken, die Begeisterung, Liebe, Angst, Erregung, haben wir alles schon besprochen, ist im Herzen und das Gehirn tut das dann irgendwie weitergeben, umsetzen oder senden, je nachdem, wie du das hier auffassen willst. Also Epheser 4, das habe ich gelesen, Matthäus 9, Vers 4, ja. Also die Gedanken des Herzens. Und jetzt haben wir in Hebräer 4, Vers 12 ja diesen berühmten Text, du wirst gleich merken, warum, Hebräer 4, Vers 12, der uns zeigt, was dieses Wort Gottes jetzt macht. Ja, er spricht ja vom Wort Gottes als einem zweimündigen oder zweischneidigen Schwert. Zweischneidig ist rein optisch gesehen so, zweimündig sagt man, weil das Schwert sich durch die Lande frisst, indem es Menschen umbringt. Daher kommt auch diese Bezeichnung Mund. Zweimündig, wenn wir es geistlich sehen, auf das Wort Gottes. Warum ist das Wort dann zweimündig? Das Wort Gottes ist ja das Schwert des Geistes. Es ist zweimündig, was spricht Hebräisch und Griechisch zum Beispiel, könnte man sagen. Das wäre dann die prophetische Bedeutung. Und hier heißt es, was macht das Wort im zweiten Teil des Verses? Es durchdringt bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes, Mark steht ja in der Mehrzahlform, und ein Richter der Gedanken oder Absichten und Gesinnungen des Herzens. Gedanken oder Absichten des Herzens heißt es hier. Also Hebräer 4, Vers 12, die Wirkung des Wortes, es sortiert die Gedanken des Herzens. Auch dieser Hinweis interessant unter der Rubrik Verstand. Noch etwas gibt es, nämlich auch rationale Dinge, Markus 2, Vers 6, als weiterer Punkt unter der Rubrik Verstand. Markus 2, Vers 6, hier etwas Ähnliches, geht nochmal um den Gelehrten, wir haben ja den Vers schon gelesen, Markus 2, Vers 6, da heißt es, er saß aber dort, saßen einige von den Schriftgelehrten und überlegten, sie stellten Erwägungen an, in ihrem Herzen. Ich habe immer gedacht, ich überlege mit meinem Gehirn. Die Bibel sagt, sie haben im Herzen überlegt. Und in Lukas 24, 38, nochmal zu den Emmaus-Jüngern, da steht es ähnlich, Lukas 24, 38, und ist ja immer erstaunt, also, das ist dann etwas später, nachdem sie gegessen hatten, und da sagen sie hier, was habe ich gesagt, 24, 38, ja, Jesus sagt jetzt zu ihnen, was seid ihr bestürzt? Weil er hat jetzt gesagt, ich gehe wieder fort, und dann haben sie gesagt, nee, bleib mal hier, und das war ja für sie viel wichtiger, und dann erklärt er ihnen auch noch, dass sie ihn anfassen können und so weiter, also da war auch noch ein Ungläubiger dabei. Aber das ist nur die Geschichte von Rom. Und er sagt dann hier, was seid ihr bestürzt und warum steigen Gedanken auf in euren Herzen? Hier haben wir ein anderes Wort für Erwägungen. Also das Grundnextwort macht, hat den Inhalt von Worte durcharbeiten. Also so könnte man das sagen. Also Erwägungen, Gedanken des Herzens. Also siehst du, sie haben nicht mit dem Gehirn überlegt, bleibt jetzt Jesus oder geht er fort, ist das wirklich und all diese Dinge, sondern das war hier nach dem Wort die Sache des Herzens. Steht so da, ne? Ich bin erstaunt, dass das so ist und ich muss euch sagen, in dieser Konsequenz habe ich das noch nicht gewusst. Erst als ich mich hier darauf intensiv vorbereitet habe, ist mir das bewusst geworden. Es gibt noch eine Denkart, die mit dem Herzen zu tun hat, davon redet Lukas 1, Vers 51. Und zwar, jetzt müsste das wohl das Lied der Maria sein. Ich bin ja nicht am richtigen Aus. Lukas 1, Vers 51. Ja genau, der Jubel der Maria. Jetzt kommt er. Und jetzt sagt sie, was Gott alles macht und so weiter. Und da heißt es im Vers 51, er hat Macht geübt mit seinem Arm, er hat zerstreut die in der Gesinnung ihres Herzens hochmütig sind. Oder anders ausgedrückt, hier geht es um Dianoia, also diese Denkart. Man könnte also sagen, eine stolze Denkart. Stolze Denkart nach dem Grundnextwort ist Sache des Herzens. Das Gegenteil von dem Denken, was wir eben hatten in Lukas 24 von den Emmaus-Jüngern. Also sehen wir hier, zweite Rubrik, die wir damit zu Ende, der Verstand, Wissen, Erkennen, Wahrnehmen, Gedanken, Absichten, rationale Kräfte, Stolz, Hochmut, alles Sache des Herzens. Also diese Information war für mich besonders neu, plus der Erkenntnis, dass das Wort Gehirn in unserer Bibel nicht vorkommt. Gut, dritte Rubrik, die ist nicht so lang. Da geht es um Willen oder Absichten. Wir haben ja schon einiges von den Absichten gehört. Und in Römer 8, Vers 17, eine erste Information aus dem Alten Testament. So, Befreiung Israels aus Ägypten etc. wird hier geschildert und später wird der Salomo ja sagen, mein Vater wollte einen Tempel bauen und so weiter. Und dieser Vorgang, der im Inneren des David vor sich ging, den schildert hier der Salomo, und er heißt es hier, und es war im Herzen meines Vaters David, den Namen Yahweh, des Gottes Israels, ein Haus zu bauen. Es war im Herzen meines Vaters, da steht im Grundtext, es wurde, also das, die dynamische Seinsform im Hebräischen, es ist etwas entwickelt worden im Herzen. Wir würden zu Deutsch heute sagen, er hatte die Absicht, also eine Absicht im Herzen hat sich bei David entwickelt. Ich habe immer gedacht, wenn ich mich hinsetze und will ein Haus bauen, dann mache ich das mit dem Gehirn, ne? Überlege, wie baue ich denn jetzt das Haus? Hier steht, im Herzen ist das entstanden. Also dieser Bauplan war im Herzen, nicht im Gehirn. Und in Römer 6, jetzt kommt Römerbrief, Römer 6, Vers 17, eine ähnliche, interessante Zusammenstellung, die uns Paulus hier näher bringen will. Römer 6, Vers 17. Römer 6 ist ja das Kapitel, wo er sagt, ich bin ein elender Mensch am Ende, und dann diese ganze Aufstellung, wo die schlauen Theologen manches sagen, das ist nicht von Paulus, weil so schlecht war der gar nicht, wie das hier geschildert wird. Aber das ist ja nur das Thema drumherum. Römer 6, Vers 17, der Kerngedanke, um den es uns hier geht, sagt er: Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde wart, aber aus dem Herzen gehorsam geworden seid. Dem Bild der Lehre, dem ihr übergeben worden seid. Aus dem Herzen kommt der Gehorsam für die Lehre, sagt Paulus hier. Also auch da ist die Absicht oder die Gesinnung, der Gehorsam, eine Entwicklung des Herzens, die dann zu einer gewissen Entscheidung führt. Diese Entscheidung ist der nächste Punkt, die ist Herzenssache. Nochmal ins Alte Testament geguckt, 2. Mose 36, Vers 2. Das ist auch interessant, 2. Mose 36, Vers 2. Da lesen wir von den Leuten, die die Stiftshütte gebaut haben, die Künstler, die da am Werk waren, der Bezalel im Schatten Gottes, Oholiab, mein Zelt, ist der Vater oder das Zelt meines Vaters, kann man auch sagen. Und da heißt sie, und Mose rief diese beiden, nämlich Bezalel und Oholiab, und jeden Mann, der weisen Herzens war, in dessen Herz Gott Weisheit gelegt hatte, jeden, den sein Herz trieb, ans Werk zu gehen, um es zu machen. Das Herz bewegte oder trieb oder trug sie, etwas zu tun. Ich habe immer gedacht, mit dem Kopf entscheide ich das. Also ich will mit dem Gehirn entscheide ich jetzt, etwas zu tun. Die Bibel sagt, das Herz hat sie zur Entscheidung getrieben. Das ist genau das, was wir auch im Neuen Testament lesen, im Kolosserbrief, den es ja auch heute Vormittag geht, im Kapitel 3, wo wir lernen, dass dieser Antrieb offensichtlich eine Sache, diese Entscheidungskraft eine Sache des Herzens ist. In Kolosser Kapitel 3, Vers 15 ist der Vers, um den es geht. Und abgesehen vom Zusammenhang des Themas, hier sagt Paulus, in der Friede des Christus, Elberfeld sagt, regiere in euren Herzen. Das Grundtextwort heißt entscheiden. Und das Wort für entscheiden hat den Sinn, entscheiden wie ein Schiedsrichter. Also der Friede des Christus entscheidet in euren Herzen wie ein Schiedsrichter. Also die Entscheidung eines Schiedsrichters im Herzen ist doch, hätte ich vorher gesagt, ist für mich was Rationales, also was fürs Gehirn. Die Bibel sagt, das macht das Herz. Passt zum Alten Testament, klarer Ausdruck, wir haben schon gelesen. Jetzt noch etwas, der Vorsatz, also ich nehme mir was vor. Ich nehme mir was vor. Wie nehme ich mir was vor? Apostelgeschichte 11, 23, als Erster Text, Vorsatz, was staunen, was hier steht. Apostelgeschichte 11, Vers 23. So, Barnabas und Paulus, um die geht es hier. Und da heißt es, als sie, Moment, 11, 23 habe ich gesagt. Ne? Ja, gut. Der freute sich, als er hingekommen war und die Gnade Gottes sah, nämlich der Barnabas, und ermahnte alle mit Herzensentschluss bei dem Herrn zu verharren. Ja, es sagt also der Herzensentschluss. Im Grundtext steht Vorsatz des Herzens, wirklich. Vorsatz des Herzens. Also der Vorsatz ist Sache des Herzens. Das Gleiche lesen wir bei Paulus in 2. Korinther 9, Vers 7. 2. Korinther 9, Vers 7. Nochmal zur Korintherversammlung. Da lesen wir hier, wenn es um Spenden geht, jeder gebe, wie er es sich in seinem Herzen vorgenommen hat, Elberfeld. Gemäß dem Vorsatz des Herzens, Grundtext. Gemäß dem Vorsatz des Herzens. Also wenn ich was spenden will, überlege ich vom Kopf, ne, wie viel kannst du geben, gucke aufs Konto, reicht noch. Nein, die Bibel sagt mir, das ist Vorsatz des Herzens. Interessant. Also auch da habe ich gestaunt. Und damit wäre ich bei der letzten Rubrik. Vertrauen, Treue, Glauben, hängt alles zusammen. Ist die vierte Rubrik, die nach der Schrift Sache des Herzens ist. Zwei, drei Beispiele dazu, bevor wir dann die restlichen Verse noch kurz beleuchten, damit das Ganze dann auch rund wird im Zusammenhang. Also Markus 11, meine Lieblingsverse. Markus 11, Verse 23 und 24. Wenn du sie jetzt liest, wirst du gleich merken, warum das so ist. Und wer mich kennt, weiß das sowieso. Markus 11, 23, 24. Das ist was Köstliches. Ich bin bei Matthäus, Entschuldigung, ist das, wenn man blättert, ne? Dann bist du plötzlich im falschen Buch. Da dauert das etwas länger, jetzt kann der Beamte nachdenken über das, was gesagt ist. Und es wird leichter zu verstehen. Ne? Ich finde es gut. Und deswegen wird das Ganze etwas natürlicher. Also Markus 11, 23, 24. Wahrlich, ich sage euch, sagt Jesus, wer zu diesem Berg sagen wird, hebe dich empor und wirf dich ins Meer und nicht zweifeln wird in seinem Herzen, sondern glauben, dass geschieht, was er sagt, dann wird es werden. Darum sage ich euch, alles, was ihr auch beten und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt und es wird euch werden. Gut, für unser Thema heute Morgen wichtig, im Herzen nicht zu zweifeln, sondern zu glauben. Also Glaube ist Sache des Herzens. Das haben wir gewusst, ne? Das ist nichts Neues. Gut, muss ja auch was Bekanntes geben. Davon gibt es noch eine ganze Reihe Stellen mehr, die will ich jetzt nicht alle lesen. Eine soll noch genannt sein, Römer 10, Vers 10, weil die auch wichtig ist. Römer Kapitel 10, Vers 10, da wird uns ja auch gesagt, dass der Glaube aus der Verkündigung ist. Und wir lernen hier im Vers 10 noch, denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit, mit dem Mund aber bekannt zum Heil zu Elberfeld. Also das Herz ist, oder der Glaube ist Sache des Herzens. Das Gleiche gilt für den Gehorsam. Und hier ein schönes Beispiel aus Apostelgeschichte 7. Hier ist ja die Rede des Stephanus. Und in der Rede des Stephanus, Apostelgeschichte 7, da lesen wir im Vers 39 dazu etwas, nämlich, wenn er hier sagt, unsere Väter aber wollten nicht gehorsam sein, sondern stießen ihn von sich, den Mose, wandten sich in ihren Herzen nach Ägypten zurück. Also hier der Ungehorsam, Sache des Herzens, genauso wie der Gehorsam. Ähnliches können wir finden vom Ausharren vom Gewissen. Also hier die Vertrauensrubrik, die vierte Rubrik, Vertrauen hat mit dem Herzen zu tun. So, nochmal ein ganz kurzer Überblick, damit wir wissen, wo wir stehen in den Gedanken von Kolosser 2. Paulus will, dass wir das Geheimnis des Gottes, welches Christus heißt, im Herzen verstehen. Dass unseren Herzen zugesprochen wird, dass es eine Sache des Herzens ist. Und jetzt haben wir gelernt, dass Gefühl, Verstand, Wille, Vertrauen, Treue alles mit dem Herzen zu tun hat. Ja, sogar die Information, das Wissen etwas mit dem Herzen zu tun hat, dass das Herzenssache ist. Und jetzt noch etwas Entspannendes zum Schluss des Ganzen, nämlich die Information, jetzt blättere ich nicht mehr, die Information, dass der Zusprecher, wir haben ja hier vom Zuspruch geredet, er möchte, Paulus, dass unseren Herzen zugesprochen wird. Der Zusprecher schlechthin, von dem heißt es in 2. Thessalonicher 2, 16 und 17, er selbst aber, unser Herr Jesus Christus und Gott, unser Vater, der uns liebt und äonischen Zuspruch gibt und gute Erwartungen in Gnade mögen euren Herzen zusprechen. Er ist der Zusprecher, er spricht unseren Herzen zu. Er hilft uns, wenn wir in unserem Leben vielleicht mal dieses Herzensgefühl der Angst haben, dieses Herzensgefühl der Enge. Er spricht uns zu. Und deshalb ist es wichtig, dass auch wir uns einander zusprechen. Und Paulus kann mal sagen an die Korinther, 2. Korinther 1, Vers 6, wir sind bedrängt. Und weil wir bedrängt sind, ist das euer Zuspruch. Also wenn du siehst, dass Brüder bedrängt sind, die geistlich reif sind, so wie die Apostel, ist das Zuspruch für die ganze Versammlung. Und deswegen sind wir dann, und das wäre ja das Ergebnis, wie es auch hier unser Vers 2 sagt, wenn den Herzen zugesprochen wird, nicht begriffen haben, was das Herz alles macht. Deswegen habe ich mir so viel Zeit genommen dafür, dass wir verstehen, dass das Herz das Wichtigste ist. Dann sagt er hier, dann sind wir völlig getragen. Er will, dass wir in diesem Verständnis des Herzens völlig getragen sind. Ein ganz wichtiges Wort, voll Gewissheit oder Gewissheit, sagen die Bibeln auch. Völlig getragen, wir sind völlig getragen nach diesem Vers, oder sollen es sein, im Verständnis dieses Geheimnisses Gottes. Wir sind völlig getragen nach 1. Thessalonicher 1, Vers 5 durch das Evangelium. Oder es gibt ein völlig tragende Erwartung, Hebräer 6, Vers 11. Es gibt ein völlig tragendes Glaubens, Hebräer 10, Vers 22. Also dieses völlig getragen sein ist etwas, was die Schrift uns sehr, sehr nahe legt. Und die Apostel wollten, dass wir das erleben. Und dieses völlig getragen sein oder diese Vollgewissheit der Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, welches Christus ist, ist das Ziel dieser Verse, Kolosser 2, Vers 1 bis 3. Und das ist heute Morgen ging. Warum? Weil er im Vers 3, und damit komme ich zum letzten Vers und zum Abschluss, sagt, in dem sind alle Schätze der Weisheit verborgen in diesem Geheimnis Gottes, welches ist Christus. Alle Schätze, warum denn? Der Kolosserbrief erklärt uns das. Warum? Weil Kolosser 1, 17, er nämlich der Christus vor allem ist. Und weil das ganze All, alles, was es gibt, infolge von ihm Bestand hat. Oder Kolosser 1, Vers 19, weil die ganze Vervollständigung in ihm wohnt. Auch die ganze Göttlichkeit leibhaftig in ihm wohnt. Christus, die Göttlichkeit Jesu ist es, der größte Schatz. Und wenn wir das verstanden haben, wenn dieses Geheimnis, welches Christus und seine Leibesgemeinde ist, wenn wir das verstanden haben, nicht mit dem Gehirn, sondern mit dem Herzen verstanden haben, das ist ja ein Geschenk. Wenn wir das mit dem Herzen verstanden haben, dann haben wir die Gottesherrlichkeit, dann haben wir den Reichtum des Christus, dann haben wir von seiner allumfassenden Autorität, von der er spricht, da haben wir Anteil dran, da sind wir Teil davon. Steht es noch 6 Verse aus 1. Korinther 1. 1. Korinther 1, Vers 24, damit wir verstehen, dass diese Weisheit Gottes, von der Paulus hier spricht, eine Herzenssache ist. Darum ging es ja heute Morgen. Und Paulus kann hier sagen, und jetzt denk an dich, wenn du das liest oder wenn du das hörst. Ihnen aber, den berufenen Juden, außerdem auch Hellenen, verkünden wir Christus als Gottes Vermögenskraft und Gottes Weisheit. Da das Törichte Gottes weiser ist als die Menschen und das Schwache Gottes stärker ist als die Menschen. Denn blickt auf eure Berufung, Brüder, kann ich auch zu euch hier Üding sagen, ich gehöre dazu, dass es nicht viele Weise gemäß dem Fleisch sind. Wie viele von euch haben denn studiert und sind Doktor? Ich auch nicht. Also, nicht viele Weise, nicht viele Vermögensmächtige, nicht viele Edelgeborene. Sind Adlige unter euch, blaues Blut? Auch nicht. Ich bin nur von drüben, das ist was anderes. Also, nicht viele Edelgeborene, sondern das Törichte, die Törichten des Kosmos auserwählt Gott. Merkst du was, wer wir sind? Idiotes, sagt die Bibel auch im Grundtext. Das Törichte des Kosmos hat er auserwählt, damit die Weisen beschämt werden, und die Schwachen des Kosmos hat er auserwählt, damit die Starken beschämt werden, und das Unedelgeborene des Kosmos hat er auserwählt, damit die, und das Verachtete hat er auserwählt, damit die nichts sind, hat er auserwählt, auf dass er die, die etwas sind, unwirksam mache. Warum? Damit sich vor Gott kein Fleisch rühme. Ja, so ist das. Und diese Weisheit, diese Information, diese Gottesinformation des Herzens, hier in den Versen betrifft sie das Geheimnis Gottes, den Christus, ist ein Geschenk, die kannst du dir nicht nehmen. Aber wenn du sie hast, dann wisse, diese Form des Glaubens, um die es hier geht, ist keine Sache des Verstandes. Es ist eine Sache des Herzens, das haben wir heute gelernt. Und deshalb sollten auch wir unseren Herzen gegenseitig zusprechen, nämlich, dass unser Herz erfüllt sei mit dieser göttlichen Weisheit, mit diesem wesenhaften Gottessein in uns, das vorhanden ist, weil es in unseren Herzen liegt. Und dazu segne der Herr sein Wort. Amen. Amen.